Da bin ich mal 4 Wochen weg und was macht ihr hier aus dem Land, Leute?
Ja, ich weiß ja auch nicht, was da passiert ist.
Weißt du, was ich mir gedacht habe? Jetzt mit dem ganzen Neuwahl-Dings und so, an wen diese Woche und die letzten Wochen niemand gedacht hat?
Nee.
An die ganzen Journalistinnen und Medienleute, die jetzt den übelsten Stress kriegen werden, wenn sie in den nächsten 3 Monaten den kompletten Wahlkampf irgendwie berichten müssen und so. Da müssen ja ganze Sendungen und Wahlarenen und so weiter aus dem Boden gestampft werden. Ich glaube, in ARD und ZDF gibt es da so ein bisschen ein paar Leute, die leicht Puls gekriegt haben, als sie das gehört haben. Ich glaube, manche haben sogar extra Urlaub passend zu den Wahlen gelegt und so. Deswegen, das geht jetzt alles nicht auf.
Ich merke es ja schon, so den Stress, aber das ist ja nichts im Gegensatz zu so Live-Berichterstattung.
Ich denke mir auch, ja, Podcasts sind zum Glück nicht so aufwendig, deswegen, wir haben Glück gehabt. Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Berit Ström. Und diese Woche sprechen wir vor allem über das, was seit der crazy Nachrichtenwoche von letzter Woche so passiert ist. Also eigentlich verarbeiten wir einfach nur letzte Woche noch ein bisschen. Wir geben euch erstmal ein Update, welche Gesetze jetzt bis zu den Neuwahlen in Deutschland noch durchkommen könnten. Außerdem gucken wir uns an, was in den USA seit den Wahlen auf TikTok so abgeht und welches Amt sich Trump für seinen Kumpel Elon Musk ausgedacht hat. Und wir sprechen natürlich auch über die Band Jeremias und die Vorwürfe gegen deren Fotografen, die diese Woche so laut geworden sind.
Genau, und damit starten wir in die Folge rein. Vorher vielleicht nochmal kurz Hallo, ich bin erstmal wieder zurück.
Ja. Genau, also Leo und ich moderieren jetzt wieder zusammen die regulären Folgen und in den Sonderfolgen, da ist Magda mit mir zusammen am Start. Und wenn wir mal krank sind oder im Urlaub oder so, dann springen wahrscheinlich David oder Julika für uns ein.
Ja, jetzt können wir wirklich in die Folge reinstarten und wir gucken als erstes wie immer, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten. Und auf Platz 1, da geht es direkt um den Wahlkampf, nämlich nur ein paar Tage nachdem die Ampel geplatzt ist, da hat ja Robert Habeck angekündigt, dass er für die Grünen als Kanzlerkandidat antreten will. Endgültig entschieden wird es erst dieses Wochenende auf dem Bundesparteitag, aber seine Ankündigung war halt keine Überraschung, weil er tatsächlich schon an dem Mittwoch ein Video auf Insta und X gepostet hatte und in diesem Video sitzt er an einem Tisch, schreibt irgendwas auf und trägt ein Freundschaftsarmband, auf dem Kanzler-Era steht, also konnte man sich schon denken, was da angekündigt wird.
Ja, und während der Habeck so sitzt und arbeitet, da summt er die Melodie von Zeit, dass sich was dreht in der Originalversion von Herbert Grönemeyer. Also nicht die von Soho Bunny, über die wir hier auch schon gesprochen haben letzte Woche. Und wir haben ja auch schon letzte Woche berichtet, dass jetzt auch Grönemeyer der CDU verboten hatte, seinen Song zu nutzen. Und das hat er jetzt auch den Grünen verboten. Und die mussten das Video jetzt wieder löschen, weil Grönemeyer einfach grundsätzlich nicht will, dass Parteien seinen Songs nutzen. Das ist so ein bisschen schade.
Voll, und ich finde es ultra peinlich, ehrlich gesagt, weil Robert Habeck hat das ja offensichtlich bewusst gesummt, so, um sich irgendwie über die CDU lustig zu machen, so nach dem Motto Grönemeyer ist in unserem Team, so kam es zumindest bei mir an. Und offenbar hat sich Habeck und sein Team keine weiteren Gedanken um Rechteklärung oder sowas gemacht.
Wobei, da muss ich einhaken. Das Urheberrecht verbietet es nicht grundsätzlich Parteien, das zu nutzen. Es ist erst so, dass wenn Leute sich dagegen aussprechen, dass man dann rechtlich dagegen vorgehen kann. Also das heißt, das war kein Jurafehler, den die gemacht haben, aber man hätte sich halt vielleicht vorher mal überlegen können, ist Grönemeyer cool damit, weil er offensichtlich auch schon gegen andere Parteien vorgegangen ist.
Ah, okay. Aber naja, ist auf jeden Fall irgendwie peinlich gewesen, aber wahrscheinlich jetzt auch kein Grund, jemanden zu wählen oder nicht zu wählen.
Ich finde es einfach nur schade, dass dieses tolle Video jetzt nicht mehr im Internet auffindbar ist. Soweit erstmal dazu. Wir sprechen natürlich auch gleich nochmal mehr drüber, wie es jetzt mit den Bundestagswahlen weitergeht. Aber wir machen erstmal weiter mit den Tagesschau-Posts. Und auf Platz 2 ist ein Post über die Shoah-Überlebende Margot Friedländer. Die hat am Donnerstag nämlich den Medienpreis Bambi bekommen und zwar in der Kategorie Mut, was ich auch irgendwie voll die coole Kategorie finde. Und zwar für ihren Einsatz für Toleranz und gegen Antisemitismus. Also ihren Bambi, den hat sie dann von der Journalistin bzw. auch der ARD-Korrespondentin für Israel und die palästinensischen Gebiete, Sophie von der Tann, überreicht bekommen.
Und auch mit 103 Jahren wird sie nicht müde, immer wieder auf das Verbindende hinzuweisen. Etwa bei ihren vielen Besuchen in Schulen und Bildungseinrichtungen. Seid Menschen, sagt sie. Wir sind gleich. Es gibt kein christliches, muslimisches oder jüdisches Blut. Es gibt nur Menschenblut.
Und vom Publikum gab es natürlich Standing Ovations für Margot Friedländer und sie selber hat sich in ihrer Dankesrede dann aber sehr kurz gehalten.
Daher ich für meine Mission nur wenige Worte brauche. Seid Menschen. benutze ich auch nur das Wort Danke.
Das ist schon einfach eine krasse Frau, ne? Wie laut und wie präsent sie auch in dem Alter noch gegen Faschismus eintritt. Ich finde das wirklich krass bewundernswert.
Ich habe mir die Kommentare von dem Post angeguckt und in den Top-Kommis war jemand, der mal bei einem Event als Servicekraft Margot Friedländer bedient hat und übel stolz war, dass er sie mal getroffen hat und dass er mit ihr gesprochen hat und so. Das fand ich richtig süß. Auf Platz 3 ist ein Post über einen übertrieben sportlichen Pinguin. Der ist fast 3500 Kilometer geschwommen und zwar von der Antarktis bis an die australische Küste. Eine Gruppe von VogelbeobachterInnen hat ihn dann am Strand entdeckt und die haben beschrieben, dass er wohl auch direkt auf sie zugelaufen ist und dass er auch versucht hat, auf den Bauch zu rutschen, weil er dachte, dass der Sand Schnee ist.
Oh nein.
Also richtig lost. Der Pinguin hat mittlerweile auch einen Namen bekommen, nämlich Gus. Und Gus ist nach der langen Reise jetzt gerade ziemlich abgemagert und muss erstmal wieder aufgepäppelt werden und wird jetzt auch die ganze Zeit mit eiskaltem Wassernebel besprüht, damit er besser mit dem fremden Klima klarkommt und so. Die australischen Behörden sagen auch, der muss erstmal wieder fit werden. Erst danach kann man entscheiden, ob der zurück in die Antarktis gebracht wird oder nicht. Wieso Gas überhaupt in Australien gelandet ist, das weiß man nicht so genau. Also wahrscheinlich hat er einfach eine falsche Strömung erwischt.
Oh nein.
Einmal falsch abgebogen.
Wobei ich mir als Pinguin denken würde, hey, ist doch viel geiler in Australien zu chillen als in der Antarktis, wo es so kalt ist. Ich habe aber ja mal beim Radio gearbeitet, bei 1Live, also Radiosender in NRW. Und da hatte ich ganz oft so Pinguin-Stories. Da wurde ich sogar mal als der Pinguin-Reporter Leo anmoderiert.
Cool. Und Leo ist auch so ein richtiger Pinguin-Reporter, ne?
Ja, wirklich. Und da gab es zum Beispiel, keine Ahnung, auch mal so einen Pinguin, der jedes Jahr tausende Kilometer geschwommen ist, um einen Mann zu besuchen, in Südamerika war das, der ihm das Leben mal gerettet hat und so weiter. Also die haben irgendwie, die schwimmen wirklich sehr, sehr lange Strecken. Das finde ich richtig crazy. Also ja, von mir gibt es auf jeden Fall nur Liebe für Pinguine. Es gibt Neuigkeiten zum Tod von Liam Payne und darum geht es im nächsten Tagesschau-Post. Liam Payne war ja früher bei One Direction und ist Mitte Oktober in Buenos Aires von einem Balkon gestürzt in seinem Hotel und er ist dann dabei gestorben. Wie das passiert ist, das ist immer noch unklar, aber jetzt haben die Ermittler einen Suizid ausgeschlossen, weil er durch die Mischung aus Alkohol, Kokain und Antidepressiva wahrscheinlich teilweise oder komplett bewusstlos gewesen sein soll. Außerdem wurden 3 Personen angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft denen vor, eine Mitschuld an Liam Paynes Tod zu tragen, weil sie ihm Drogen besorgt haben oder ihn zumindest im Stich gelassen haben sollen. Einer war ein Hotelangestellter, der 2. ein Freund, über den 3. gibt es keine Angaben.
Und auf Platz 5 geht es um die Neuwahlen und ich würde sagen, das ist die perfekte Überleitung, um zum nächsten großen Thema zu kommen. Wir machen jetzt die Tagesschau-Post einfach erstmal zu und starten rein mit dem großen Innenpolitik-Update.
Aber es ist für mich auch die Möglichkeit, den großen Fun-Fact zu sagen, dass nämlich heute am Freitag, wo wir aufzeichnen und veröffentlichen, die 100-Tage-Marke startet. Heute in 100 Tagen sind die Bundestagswahlen.
Also, letzte Woche hat sich die Regierung aufgelöst und die FDP ist raus aus der Ampelkoalition. Und seitdem gibt es eine Minderheitsregierung in Deutschland und diese Woche haben sich auch einige Fragen dazu dann endlich geklärt.
Also das Wichtigste ist natürlich das Datum und wie gesagt, das ist in 100 Tagen. Am 23. Februar 2025 wird diese Wahl stattfinden. Bitte schon mal im Kalender eintragen. Das ist ja unsere Aufgabe, dass ihr da hingeht, als öffentlich-rechtliches Medium für Demokratie zu werben. Zu diesem Datum gab es übers Wochenende noch ziemlich viel hin und her, aber jetzt haben sich eben SPD und Union auf diesen Kompromiss geeinigt und auch die FDP und die Grünen sind okay damit. Und last but not least hat auch Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, gesagt, dass der Zeitplan für ihn so klar geht.
Der Plan ist jetzt, dass Bundeskanzler Olaf Scholz Mitte Dezember im Bundestag die Vertrauensfrage stellt. Also der fragt einfach den Bundestag, vertraut ihr mir noch? Am 16. Dezember antworten ihm dann die Abgeordneten und das, was alle erwarten, ist, dass die Mehrheit sagt, nein, ohne die FDP hat die Regierung ja keine Mehrheit mehr und wenn das passiert, kann er den Bundespräsidenten bitten, den Bundestag aufzulösen. Dafür hat Bundespräsident Steinmeier dann genau 21 Tage Zeit und wenn ihr euch fragt, warum überhaupt die Vertrauensfrage stellen, wenn die Antwort eh schon klar ist, das ist in Deutschland tatsächlich die einzige Möglichkeit, um den Bundestag aufzulösen und frühere Neuwahlen zu erreichen. Also anders geht es einfach nicht. Und wenn das dann passiert ist, dann muss es innerhalb von 60 Tagen Neuwahlen geben. Und in dem Fall kommt man dann eben so ungefähr beim 23. Februar raus.
Genau, ich glaube, da wurde noch so ein bisschen hin und her geschoben, dass es nicht direkt an Karneval oder Fasching oder was auch immer ist. Ist jetzt ein Wochenende vorher. Und nur ganz nebenbei, weil gerade so viele über das Krisengefühl reden oder so ein Gefühl haben, als wäre es ganz schlimm, dass diese Regierung zerbrochen ist. Das ist natürlich irgendwie vielleicht ärgerlich, aber so krass ist es eigentlich gar nicht. Das ist mir jetzt in den letzten Wochen klar geworden erst. Tatsächlich sind die meisten deutschen Kanzler auf irgendeine komische Art aus dem Amt gegangen. Also schon dreimal wurde die Vertrauensfrage verloren. Andere wie Adenauer und Ludwig Erhard sind irgendwann zurückgetreten, weil sie zu unbeliebt waren und es dann krasse Machtkämpfe in der Partei gab und so. Tatsächlich ist es eigentlich, wenn man sich so diese Geschichte der Kanzlerschaften in der Bundesrepublik Deutschland anguckt, ist es eine riesige Ausnahme, dass mal jemand wie Merkel einfach nicht mehr antritt, das sowieso, aber auch, dass einfach eine Wahl verloren wird oder so. Die machen alle, die gehen alle mit großem Drama irgendwann raus.
Ja, apropos Drama. Am allerwichtigsten für die nächsten Wahlen ist natürlich die Frage, wer am coolsten ist. Bei Carmen Mioska hat Scholz am Sonntag gesagt:
Ich finde mich etwas cooler, wenn es um Staatsangelegenheiten betrifft. Um es mal so höflich zu sagen, wie es mir gerade gelingt.
Und dafür wurde er dann auch direkt von Söder gedisst. Der hat dann bei einer Rede im Bundestag Folgendes gesagt.
Herr Bundeskanzler, Sie haben irgendwo gesagt, Sie seien cooler. Das kann nicht sein. Ich kenne keinen, der uncooler in Deutschland ist als Sie, lieber Herr Scholz.
Es ist so lost einfach. Was ist das?
Also ich habe das Gefühl, wir sind in den USA angekommen vom Niveau her.
Es ist wirklich so ein bisschen so. Wobei, ich glaube, früher gab es auch schon immer so irgendwie so ganz weirde Side-Beleidigungen und so. Und ich glaube auch tatsächlich in dem Fall meint ja Scholz mit Coolness gar nicht unbedingt so, ich bin der mit dem meisten Swag oder so. Sondern eher, dass er, keine Ahnung, entspannt ist und abgeklärt in so außenpolitischen Entscheidungen, sich nicht so treiben lässt und so, sondern halt immer cool alles abwägt.
Bis Februar ist zwar noch ein bisschen Zeit, aber es wird halt trotzdem jetzt richtig stressig für die Parteien, vor allem für die kleinen Parteien, also so zum Beispiel Volt oder die Piratenpartei oder so, die machen sich gerade echt Sorgen, dass sie halt durch diese früheren Wahlen im Nachteil sind. Die müssen nämlich genügend Unterschriften von UnterstützerInnen sammeln, um überhaupt zur Wahl zugelassen zu werden. Gibt es auch so eine Quote, und zwar 0,1% von den EinwohnerInnen pro Bundesland. Und das muss dann auch nochmal von Behörden geprüft werden und dafür bleibt jetzt einfach nur noch super wenig Zeit. Und ja, deswegen haben jetzt auch einige Kleinparteien sich zusammengetan und einen offenen Brief an die Bundesregierung geschrieben. Und darin fordern die, dass diese Unterschriftenzahl gesenkt wird und auch, dass dieses Verfahren digitalisiert werden soll, damit es halt auch leichter ist und schneller geht, die Unterschriften zu prüfen.
Bei sowas kann ja jeder Einzelne auch mithelfen, ganz unabhängig davon, ob man diese Partei am Ende wählen will oder nicht. Finde ich es irgendwie persönlich fair, wenn man dann so eine Unterschrift gibt, damit eine Partei überhaupt antreten darf. Aber das ist natürlich nur meine Meinung. Und auch für andere Parteien sind natürlich so schnelle Neuwahlen sowieso auch eine Herausforderung. Einfach, weil das jetzt ja einen Winterwahlkampf bedeutet und die ja auch alle noch ein Wahlprogramm aufstellen müssen. Vor allem für das BSW wird das anscheinend schwer. Die Partei hat nämlich immer noch ziemlich wenig Personal. Das ist ja bewusst so gewesen, damit die immer Kontrolle haben, wer da eigentlich in der Partei ist und so. Und der BSW-Generalsekretär Christian Laie hat dem Tagesspiegel zum Beispiel gesagt, das Team auf Bundesebene, das passt in zwei Taxis. Also das wird sportlich, da jetzt so einen Wahlkampf zu stemmen.
Eine Sache ist auf jeden Fall sicher, an zu wenig Papier werden die Wahlen nicht scheitern, weil das stand ja kurz so zur Debatte, weil die Bundeswahlleiterin Ruth Brandt kurz davor gewarnt hat, dass es da vielleicht ein bisschen knapp werden könnte, um alle Wahlunterlagen zu drucken. Aber es gab dann diese Woche doch nochmal Entwarnung. Es gibt auf jeden Fall genug Papier, das hat der Verband der Papierindustrie gesagt, und Polen hat sogar schon angeboten, Papier und Drucker zu liefern, falls es knapp werden sollte.
Wobei ich das ein bisschen fies fand, weil sie hat halt so ganz viele Punkte gesagt, warum das jetzt organisatorisch schwierig ist. Einer davon war Papier, und dann hat die Bild-Zeitung das groß aufgemacht.
Ja, das ist aber natürlich auch ein deutsches Thema mit der Bürokratie und so.
Voll. Bis zur Vertrauensfrage im Dezember ist aber jetzt halt ja auch noch ein Monat Zeit, und theoretisch hatte die Ampel ja noch einiges an Gesetzesvorhaben geplant. Darüber wollen wir jetzt nochmal reden, weil das ist ja eigentlich ganz spannend. SPD und Grüne, die haben ja jetzt ohne die FDP eben eine Minderheitsregierung. Das heißt, wenn sie Gesetze durchbringen wollen, dann müssen sie ja trotzdem auf eine Mehrheit kommen. Das heißt, sie müssen die anderen Parteien im Bundestag überzeugen, mitzustimmen. Also entweder doch wieder mit der FDP auf einzelnen Projekten zusammenarbeiten oder mit der Union oder mit anderen Parteien. Die haben aber natürlich eigentlich keine Lust darauf, SPD und Grünen jetzt auch noch groß zu helfen. Das heißt, so richtig viel wird da vermutlich nicht passieren, aber zumindest ein paar Gesetze könnten noch durchkommen. Sicher ist es absolut nicht, aber zumindest gibt es da eine Einigkeit bei den meisten demokratischen Parteien. Und zwar einmal bei einem Gesetz, mit dem das Bundesverfassungsgericht besser geschützt werden soll. Die Idee ist, die Regeln, wie das Bundesverfassungsgericht arbeitet, im Grundgesetz festzuschreiben. Da steht es aktuell noch nicht drin. Das heißt, es kann relativ leicht geändert werden aktuell. Und wenn es dann im Grundgesetz stehen würde, kann es eben nicht so leicht geändert werden. Dazu gehört zum Beispiel, dass die RichterInnen nur 12 Jahre im Amt sein dürfen und nicht wiedergewählt werden dürfen. Über dieses Thema haben wir hier auch schon mal ein eigenes Interview gehabt im Februar, glaube ich, weil es ja einfach auch Teil der wehrhaften Demokratie ist, wenn man sich gegen Rechtspopulisten zum Beispiel verteidigen will.
Dann gibt es da noch das Thema kalte Progression und das ist so ein Schlagwort, was diese Woche viel rumgegeistert ist und wo ich direkt dachte, oh Mist, jetzt muss ich mich da reinlesen. deshalb hier nochmal so einfach wie möglich. Also, die Inflation, die hat ja dafür gesorgt, dass alles teurer wird und teilweise haben Leute deshalb ja auch dann eine Gehaltserhöhung bekommen, um das sozusagen auszugleichen. Aber wenn man mehr Gehalt bekommt, dann muss man auch mehr Steuern zahlen und dann bleibt am Ende vielleicht doch fast gar nicht so viel davon übrig oder zumindest nicht mehr. Und das zu verhindern, das war eigentlich der Plan von der Ampel, das wollten die jetzt noch durchbringen. Und da könnte sogar sein, dass sogar die FDP auch jetzt noch mitmacht, weil sie eben auch keine Lust auf zu hohe Steuern haben.
Kalte Progression erklären ist wie beim Fußball Abseits erklären. Irgendwie, wenn man es verstanden hat, ist es eigentlich naheliegend, aber das zu erklären.
Ich weiß nicht,
ist schwierig.
Ob das jetzt für immer in meinem Kopf bleiben wird. Es kann gut sein, dass ich das nächste Woche schon wieder vergessen habe.
Noch was zum Thema Steuern. Das ist zwar auch ein bisschen kompliziert, aber es geht im Endeffekt einfach auch um den Geldbeutel. Und zwar sollen wegen der Inflation zwei Freibeträge bei den Steuern erhöht werden. Einmal der Grundfreibetrag, also die Summe, die man verdienen darf, ohne Einkommenssteuer zahlen zu müssen. Und dann soll noch der Kinderfreibetrag steigen. Das ist der Betrag, den Eltern vom versteuerten Einkommen abgezogen wird. Also die müssen dann einfach weniger Steuern zahlen, Eltern. Bei den Steuerfreibeträgen sind sich eigentlich auch alle einig.
Und dann wurde noch ein Gesetzesvorhaben diese Woche viel besprochen, wo auch noch nicht so ganz klar ist, was damit passiert. Aber ich fand es ganz spannend, weil Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD, der würde nämlich gerne Lachgas und K.O.-Tropfen für Minderjährige noch verbieten. Beides wird ja als Droge genutzt und kann gerade sogar tatsächlich auch noch legal gekauft werden. Mir war das gar nicht so bewusst. Also klar, Lachgas in Form von Sahnekapseln, das habe ich schon auch mitbekommen. Aber
die werden aber mittlerweile auch richtig vermarktet.
So ja, richtig, die sehen so auch so richtig cool aus, ja. Und so. Und dann noch K.O.-Tropfen, weil die sind tatsächlich noch in bestimmten Putzmitteln zu kaufen. Und das geht halt natürlich dann auch. Ja, und wenn der Entwurf von Lauterbach durchkommt, dann dürften zumindest Minderjährige das beides nicht mehr kaufen oder besitzen und es soll auch nicht mehr so easy für die Anbieter sein, das zu verkaufen. Es könnte gut sein, dass die Union da ihre Zustimmung gibt, weil zumindest im Mai hat sie selbst noch ein Verkaufsverbot für Minderjährige gefordert.
Genau, alles was nicht noch durch den Bundestag kommt, wird relativ safe Teil des Wahlkampfes werden, um den die Parteien dann kämpfen. Und das sind so Projekte, die jetzt relativ wahrscheinlich da reinwandern. Zum Beispiel so Sachen wie die Rentenreform. Das war ja eigentlich eines der großen Projekte der Ampelregierung, jetzt auch im letzten Jahr ganz viel drüber geredet. Konkret geht es um das Rentenpaket 2. Die Idee dahinter ist, ein höheres Rentenniveau festzulegen, weil wir sonst ja immer weniger Rente im Verhältnis zu den Gehältern bekommen würden, weil es einfach mehr Rentner und weniger Leute, die das Geld verdienen, gibt. Um das Rentenniveau stabil zu halten, braucht es aber Geld. Unter anderem würde das bedeuten, dass wir als Versicherte, aber auch die Arbeitgeber höhere Rentenbeiträge zahlen müssten. Dafür gibt es aber keine Unterstützung von der Union und die FDP wird wohl auch nicht mehr mitstimmen. Zu diesem Gesetz gab es übrigens extrem viel Kritik, auch von unserem Format Die da oben zum Beispiel, weil es unverhältnismäßig viele Kosten an junge Menschen weitergeben würde. Renten könnten also auf jeden Fall eines der großen Wahlkampfthemen werden.
Puh. Das war's zumindest für diese Woche mit dem Innenpolitik-Update. Aber ich habe das Gefühl, das könnte vielleicht eine neue Kategorie bei uns werden.
Das wäre möglich, das Wahlkampf-Update. 13 ja. Wochen haben wir hier mit dem Wahlkampf.
Seit letzter Woche ist klar, Donald Trump wird der nächste US-Präsident. Und auch da hat sich seitdem viel getan. Deshalb auch hier nochmal ein kleines Update mit den wichtigsten Entwicklungen aus der letzten Woche.
Inzwischen ist ja klar, dass die Republikaner nicht nur die Präsidentschaftswahl gewonnen haben, sondern das Repräsentantenhaus und den Senat zusammen bildet es den Kongress, also quasi das amerikanische Parlament. Und das ist der Ort, wo Gesetze gemacht werden. Und weil die Republikaner in beiden Kammern jetzt die Mehrheit haben, wird es erstmal ziemlich leicht für Trump durchzuregieren, also seine Gesetzesvorschläge easy durch alle Instanzen zu bringen. Zumindest die nächsten 2 Jahre, dann sind nämlich diese Midterms immer, also so eine Art Zwischenwahlen und da wird das Repräsentantenhaus und ein Teil vom Senat nochmal neu gewählt.
Ja, aber jetzt erstmal kann Trump da so ein bisschen sein Ding machen. Und so langsam werden auch erste Namen für die MinisterInnenposten bekannt. Und wir gucken jetzt mal kurz auf die spannendsten. Es gibt noch viel mehr, aber ich habe ehrlich gesagt nur die mit dem Gossip rausgesucht.
Genau, einmal den Verteidigungsminister, das soll Pete Hegseth machen. Den kennt man in den USA vor allem als Moderator bei Fox News. Das ist halt so ein rechtskonservativer Nachrichtensender. Er war zwar mal Soldat, aber Erfahrung als Politiker hat er keine. Dafür gab es wohl auch schon Kritik aus dem Pentagon, also dem amerikanischen Verteidigungsministerium. Und er hat, sagen wir mal, besondere Hygienevorstellungen.
I don't think I've washed my hands for 10 years. Really, I don't really wash my
Someone
hands.
Someone help me! No,
I inoculate myself. It's just not, germs are not a real thing. I can't see them.
Nur weil man Bakterien nicht sehen kann, heißt es nicht, dass sie nicht existieren. Außenminister soll Marco Rubio werden. Das ist der erste Lateinamerikaner, den Trump aufstellen will. Und das soll auch so eine Art Strategie von ihm sein, um halt den Support von lateinamerikanischen BürgerInnen im Land zu festigen. Und Rubio, der steht vor allem für eine sehr harte America-First-Außenpolitik.
Genau, aus deutscher Sicht ist es vielleicht trotzdem eine gute Nachricht irgendwie, weil auch Richard Cornell als Außenminister gehandelt wurde. Der war mal amerikanischer Botschafter in Deutschland. Vielleicht kennt man ihn daher noch. Und da war er auf jeden Fall nicht als der größte Deutschland-Fan bekannt. Laut ihm ist Deutschland nämlich unter anderem schlimmer als Russland und der Iran. Das ist schon eine harte Ansage.
Wow. Heimatschutzministerin soll Kristi Noem werden. Und die hatte Anfang des Jahres einen Shitstorm, weil sie ihren Hund erschossen hat, weil er sich nicht als Jagdhund hat erziehen lassen wollen. Als Heimatschutzministerin wird sie dann aber vor allem eigentlich verantwortlich für die Massenabschiebungen sein, die Trump ja schon sehr groß angekündigt hat.
Ja, und dann wurde noch viel über Robert F. Kennedy Jr. gesprochen. Das ist der Sohn von Robert F. Kennedy und das war der Bruder von John F. Kennedy, der ja mal US-Präsident war und der ermordet wurde. Jedenfalls wird Trump diesen Menschen jetzt zum Gesundheitsminister machen. Robert F. Kennedy glaubt, dass WLAN Krebs verursachen würde, Antidepressiva schuld an Schulmassakern sind und Impfungen zu Autismus führen können. Und ja, ich glaube, so insgesamt kann man sagen, es ist schon ein krasses Kabinett, was da gerade zusammengestellt wird und das teilweise auch Leute nochmal schockiert hat, die eh schon vor Trump gewarnt haben.
Ja, passend dazu müssen wir jetzt auch nochmal über Elon Musk reden, weil der hat sich ja nicht nur für Trump im Wahlkampf stark gemacht, sondern er wurde sogar auch von Trump in seiner Wahlsiegesrede genannt.
Let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon.
Elon Musk soll zwar jetzt keinen Ministerposten bekommen, aber so eine Art Berater werden und zwar ein ganz neues Amt für Regierungseffizienz soll geschaffen werden. Also Regierungseffizienz klingt jetzt auch ein bisschen schwammig und das ist es tatsächlich auch. Wenn man Trump fragt, dann soll Musk, Zitat, die Regierungsbürokratie abbauen, überflüssige Vorschriften streichen, verschwenderische Ausgaben kürzen und die Bundesbehörden umstrukturieren. Und ja, dafür soll es dann eben ein extra Department geben und das ist dann zwar kein Teil von der Regierung, soll aber sehr nah mit ihr zusammenarbeiten. Und wie auch immer das dann am Ende konkret aussehen wird, es könnte auf jeden Fall ein paar Interessenskonflikte für Musk geben, weil seine Unternehmen Tesla und SpaceX, die hängen halt voll von staatlicher Förderung ab und auch von Aufträgen vom Staat.
So die Wahlen und der ganze Trubel, die sind ja jetzt auf jeden Fall erstmal rum in den USA und so langsam finden die Leute dann auch ihren Umgang mit den Ergebnissen, natürlich auch auf TikTok. Großes Wahlkampfthema war ja das Recht auf Abtreibung und da kann man im Internet gerade so richtig gucken, wie sich dieses Thema jetzt auch im Nachhinein weiter polarisiert.
Auf der einen Seite stehen natürlich die Leute, deren Rechte durch die Trump-Politik in Zukunft eingeschränkt werden könnte, also weil durch die Republikaner könnte es ja noch schwieriger werden, Zugang zu Abtreibungen zu kriegen und da machen sich natürlich richtig viele Menschen Sorgen, was passieren könnte, wenn sie schwanger werden, obwohl sie es gar nicht wollen. Und in dem ganzen Kontext gibt es gerade jetzt richtig viel Anklang für das sogenannte For-B-Movement. Ich habe da bis letzte Woche noch nicht von gehört, aber das ist eigentlich eine ganz kleine radikal-feministische Bewegung aus Südkorea. Und die haben jetzt ganz viele neue US-SupporterInnen bekommen und die klingen so.
No matter how loud, how kind, respectful, how cute, men will still fucking hate you. No attention to men. Delete block, do not respond to them. I'm gonna start barking and getting fucking crazy.
Bei dem Movement geht's darum, Männern praktisch komplett abzuschwören. Also keine Dates mehr mit Männern, kein Sex mit Männern, keine Männer heiraten und auch keine Kinder von Männern bekommen. Und in Korea gibt es das eben seit 2017 und es ist aus Protest gegen die krassen Geschlechterunterschiede in dem Land eigentlich entstanden. Und in den USA sympathisieren jetzt einfach viele damit, einfach weil sie nach den Wahlen so verzweifelt sind und auch so enttäuscht von den Männern, die für die Republikaner gewählt haben, auch wenn es natürlich auch viele Frauen gab, die für die Republikaner gewählt haben. Deren Strategie ist sozusagen Sexstreik als letztes Druckmittel. Ob dieses Four-B-Movement jetzt in den USA wirklich nachhaltig ist und was das verändern wird, das weiß man dann natürlich noch nicht. Und Expertinnen schätzen, dass die Bewegung in Korea eigentlich auch richtig klein ist. Aber wenn Leute jetzt für so heftige Maßnahmen bereit sind, dann zeigt es schon auch, wie groß der Leidensdruck und der Frust da einfach gerade ist.
Und dann gibt es aber auch noch die andere Seite, die durch das Four-B-Movement jetzt praktisch boykottiert werden soll. Diese Seite ist aber auch eben super laut und sieht sich von Trumps Wahl jetzt natürlich total bestätigt in ihren Ansichten. Wir hören jetzt mal Nick Fuentes.
Men win again. There will never, ever be a female president. Never. There will never be a female president ever. It's over. We will keep you down forever. You will never control your own bodies. You will never be the president of the global empire. Never gonna happen, sweetie. Your body, our choice.
Jo, Nick Fuentes war das. Das ist ein rechtsextremer Aktivist und der hat den Spruch Your Body, My Choice ins Leben gerufen. Also eine Antwort auf My Body, My Choice, was ja eigentlich ein Slogan ist, der eben dafür werben soll, dass man selbst entscheiden kann, ob man abtreibt oder nicht. Und sein Tweet wurde mittlerweile über 90 Millionen Mal gesehen und hat eben für richtig viel Aufruhr gesorgt. Und das hat jetzt auch Konsequenzen für ihn, weil Leute haben seine Adresse rausgefunden und sie dann einfach ungefragt im Internet veröffentlicht. Ein User hat dazu geschrieben, his address, my choice, also seine Adresse, meine Entscheidung. Und ja, wenn man solche Personendaten einfach im Internet veröffentlicht, dann nennt man das ja Doxing. Damit sollen Leute eingeschüchtert werden. In der Theorie können dadurch ja einfach Fremde eben vor dem Haus auftauchen und dann weiß man eben nicht, was sie so machen werden. Was genau nach der Veröffentlichung der Adresse vor Fuentes Haus abging, das weiß man nicht. Laut einigen TikToks soll es aber Proteste vor seinem Haus gegeben haben und jemand soll auch versucht haben, ein Feuer zu legen. Aber das lässt sich eben nicht prüfen. Mittlerweile ist Fuentes übrigens auf allen großen Social-Media-Plattformen gesperrt, außer auf, wer errät es, außer auf X, vormals Twitter.
Diese Woche ist die COP29 gestartet, also die Weltklimakonferenz. Da kommen ja jedes Jahr Delegierte und RegierungschefInnen aus rund 200 Ländern zusammen. Und es geht da vor allem um die Beschlüsse aus dem Pariser Klimaabkommen und wie die dann weiterentwickelt und umgesetzt werden können. In Paris, da wurde ja beschlossen, dass man die Erderwärmung auf 1,5 Grad bzw. maximal 2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzen will. Und wenn wir aber so weitermachen wie bisher, dann sieht es gerade aktuell eher nach mindestens 2,6 Grad aus.
Genau. Hauptthema auf der COP dieses Jahr ist das Geld. Weil die große Frage jetzt ist, wie stark sollen die Industriestaaten für Klimaschutz bezahlen? Weil die Hauptleidenden unter dem Klimawandel sind ja die Schwellen- und Entwicklungsländer, die eben lauter Dürren haben und Überschwemmungen und so und sich das nicht eben einfach leisten können. Die Industriestaaten sind aber ja eigentlich durch die Industrialisierung viel mehr für die Erderwärmung verantwortlich. Und jetzt muss eben ein Kompromiss gefunden werden. Es muss eben festgelegt werden, wer wie viel zahlt. Dass die Industriestaaten überhaupt zahlen, das ist letztes Jahr die große Neuerung gewesen. Da ging es aber nur so um, ich glaube, 100 Milliarden oder so pro Jahr. Die UN schätzt aber, dass man für den Klimaschutz bis 2030 jedes Jahr 2,4 Billionen US-Dollar braucht. Also eine 2,4 mit 12 Nullen dran. Und jetzt mal gucken, auf was da sich so geeinigt wird.
Ja, also richtig, was beschlossen wird da in der ersten Woche noch nicht. Es gibt aber vorab auf jeden Fall schon Kritik am Gastgeberland, über die wir hier sprechen können. Also die COP29, die findet ja dieses Jahr in Baku statt. Das ist die Hauptstadt von Aserbaidschan. Und die Kritik eben einmal wegen der schlechten Menschenrechtslage und der eingeschränkten Pressefreiheit da, aber auch, weil Aserbaidschan ein Ölstaat ist und das Land ist wirtschaftlich super abhängig von den eigenen Öl- und Gasexporten. Also die haben eigentlich nicht wirklich ein Interesse daran, jetzt weg von den fossilen Brennstoffen zu kommen, was ja eigentlich notwendig wäre.
Ja, und das ist aber nicht der einzige Grund, warum einige KlimaforscherInnen der COP gegenüber ziemlich skeptisch sind. Mit rein spielt eben auch diese Wiederwahl von Trump. Der ist ja schon in seiner ersten Amtszeit aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen und hat auch diesmal mit dem Slogan Wahlkampf gemacht.
We will drill, baby, drill.
Also bohr, baby, bohr, es geht da um Erdöl und auch nach wie vor leugnet er ja den menschengemachten Klimawandel, hat schon angekündigt, dass er aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen will und die Frage ist jetzt halt, is it over?
Ja, also nochmal ganz kurz, Trumps Pläne für die USA sind auf jeden Fall Umweltauflagen abbauen, Öl- und Gasforderungen hochfahren und raus aus internationalen Klimaschutzverpflichtungen. Und die USA sind aber eben gleichzeitig auch das Land mit dem zweitgrößten CO2-Ausstoß auf der ganzen Welt. Ja, und die Frage ist Klimaschutz ohne die USA jetzt überhaupt noch möglich? Die stellen wir jetzt Professor Gernot Wagner. Der ist Klimawirtschaftswissenschaftler an der Columbia Business School in New York und sieht das alles trotzdem einigermaßen optimistisch. Hallo.
Hallo. Also Optimismus ist relativ, aber ja.
Die USA werden ja mit Trump wahrscheinlich wesentlich mehr CO2 ausstoßen als mit Harris. Was bedeutet es denn dann so für die ganze Welt?
Okay, und das ist die große Frage. Also wird Amerika tatsächlich nächstes Jahr mehr CO2 ausstoßen als unter Harris? Wahrscheinlich. Viel mehr? Okay, das ist wieder relativ. Es geht ja natürlich um CO2, vor allem um CO2, absolute CO2-Emissionen. Es geht aber noch viel mehr über den Pfad. Also die Trends. Wie sieht CO2 jetzt 2030, 2040 aus? Und was kann Trump da tatsächlich verändern? Und das ist vielleicht jetzt die etwas optimistischere Interpretation. Also mit anderen Worten, die Marktkräfte, die Tatsache, dass Solarenergie die billigste Energieform der Geschichte überhaupt ist, hat da viel mehr mit diesen Trends zu tun, als ob jetzt Trump aus dem Pariser Abkommen aussteigt oder nicht. Also mit anderen Worten, China baut die Solarfabriken und die Windfabriken und die Batteriefabriken mit oder ohne Trump. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass China jetzt mehr macht wegen Trump, aber weniger auch wieder nicht.
Okay, aber wenn Trump jetzt aus dem Pariser Klimaabkommen wirklich wieder austritt, wie viel kann denn dann die restliche Staatengemeinschaft ohne die USA im Boot überhaupt noch reißen?
Okay, also derzeit geht mit Amerika kaum etwas. Das ist klar. Das heißt so Dinge wie, oh, wir brauchen 100 Milliarden Dollar, 100 Milliarden Euro, die alljährlich vom globalen Norden in den globalen Süden gesendet werden. Okay, viel Glück. Also Amerika wird dabei in den nächsten 4 Jahren nichts beisteuern. Das ist natürlich ein verdammt großes Problem. Aber diese 100 Milliarden waren ohnehin immer viel, viel zu wenig. Es geht ja um Billionen. Es geht ja um viel, viel mehr, das da investiert werden muss. Das heißt, nein, es wird jetzt in den nächsten 4 Jahren leider fast keine oder vielleicht gar keine staatliche Hilfe aus Amerika geben. Also USAID, also die Entwicklungsbehörde zum Beispiel, wird wahrscheinlich vollkommen zurücktreten. Unternehmen, Finanzunternehmen, die aus eigener Faust investieren, also tatsächlich Privatinvestoren, wo es dann tatsächlich auch um Billionen geht, nicht nur um Milliarden, diese Trends werden jetzt auch weitergehen. Und das ist vielleicht der große Unterschied. Und ich würde sagen, damals, vor 8 Jahren, als Trump tatsächlich auch aus dem Pariser Abkommen ausgestiegen ist, hat sich auch genau dasselbe gezeigt. Also Trends in Sachen Adaptierungsmaßnahmen, wo Entwicklungshilfe tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, die wurden auf Eis gelegt, leider. Aber Investitionen in Solarenergie, in Fuel Cells, Elektrolyseanlagen und so weiter, okay, da hat das Pariser Abkommen eigentlich sehr, sehr wenig dazu zu sagen von vornherein, weil es einfach darum geht, dass also Bundesstaaten sagen, hey, wir machen da etwas und viele, viele Staaten machen jetzt viel, viel mehr, weil tatsächlich Solarenergie, Batterien, Windenergie so relativ gesehen billig sind.
Das heißt, auch wenn die USA jetzt erstmal wahrscheinlich mehr CO2 ausstoßen, wird es für den Rest der Welt nicht mehr so viel ändern?
Genau, also okay, natürlich, Amerika hat 12% der weltweiten Emissionen und eine Steigerung in Amerika ist auch schlecht. Aber zum Beispiel, Amerika ist jetzt der weltweit größte Erdölproduzent, der weltweit größte Gasproduzent. Das ist vor Trump. Das ist jetzt unter Biden der Fall. Oder umgekehrt, Texas hat letztes Jahr Kalifornien überholt in Sachen Solarenergie, also mehr Solaranlagen in Texas als in Kalifornien. Dieser Trend begann unter der ersten Trump-Regierung. 2016, 2017 hat dieser Trend angefangen und der geht immer noch weiter. Der wird jetzt auch nicht mehr aufhören. Warum Texas? Weil vollkommen freier, liberaler Markt. Und ja, Solarenergie ist tatsächlich die billigste, beste Energie, Elektrizitätsform der Welt, der Geschichte. Und daran wird sich wenig ändern.
Da muss man vielleicht einmal ganz kurz einordnen, dass Kalifornien ja eher ein demokratischer Staat ist und Texas ein republikanischer Staat. Und dass das deshalb vielleicht so ein bisschen überraschend wirken könnte, dass es jetzt genau so rum ist.
Genau, und also Kalifornien hat tatsächlich früher damit angefangen, aber mittlerweile hat Texas Kalifornien eingeholt und der Trend zeigt immer noch in diese Richtung und viel mehr noch in diese richtige Richtung. Und ja, der wird sich unter Trump nicht umkehren. Gibt es da jetzt besonders starke Impulse in die richtige Richtung von Bundesstaatsebene? Natürlich nicht. Die gehen alle nach hinten. Die zeigen alle nach hinten. Aber so Dinge wie Elektrofahrzeuge, also ein weiteres Beispiel. Also jetzt nicht nur, weil Elon Musk jetzt der große Trump-Mäzen war, sondern einfach, weil Elektromobilität die Zukunft ist und Verbrenner die Vergangenheit. Und es kaufen noch nicht so viele Amerikaner Elektrofahrzeuge, wie das der Fall sein sollte und der Fall sein wird. Und da ist auch der Trend nach oben. Da gibt es Policies, Politik, die da mit beiwirken muss, zum Beispiel Ladestationen ausbauen und so weiter. Okay, das passiert jetzt in den nächsten 4 Jahren dann vornehmlich in demokratischen Bundesstaaten, höchstwahrscheinlich, also weniger in Texas, mehr in Kalifornien, mehr in New York. Das verhindert diese Trends in Texas. Aber insgesamt waren es sowieso liberalere Demokratenwähler, die viel, viel mehr in diese Elektromobilität bisher investiert haben. Und jetzt wird sich das vielleicht sogar noch umdrehen. Also jetzt, da Elon so dieses Aushängeschild ist und Teslas jetzt plötzlich die republikanischen Fahrzeuge sind, schaut da der Trend vielleicht sogar positiv aus.
Und welche Rolle könnte eigentlich das gute Verhältnis zu Elon Musk spielen? Also der stellt ja eigentlich Elektroautos her, das passt ja irgendwie auch nicht so richtig zusammen.
Das ist das große Fragezeichen. Also stimmt tatsächlich. Also mittlerweile ist ja so ein Tesla Cybertruck tatsächlich ein Symbol für einen Republikaner, der sich das leisten kann. Das ist ja das Ironische, das Tragikomische daran, dass ja bis vor kurzem Elektrofahrzeuge, also die typischen Prius und so weiter, die früheren Elektrofahrzeuge, Elektrohybride, waren so das demokratische Symbol. Die waren das Symbol der Progressiven. Mittlerweile fahren die Progressiven Rad und die Konservativen fahren Tesla Cybertrucks.
Danke für die Einschätzung.
Gerne, gerne. Danke.
Das war Professor Gernot Wagner. Der ist Klimawirtschaftswissenschaftler an der Columbia Business School in New York.
In Amsterdam gab es letzte Woche rund um die Europa League krasse Prügeleien auf den Straßen und das ist sehr heftig, deswegen müssen wir da einmal drüber reden. Es war ein Kampf zwischen israelischen Fußballfans und pro-palästinensischen Demonstrierenden. Das Ganze wird gerade von der Polizei und der Politik in Amsterdam aufgearbeitet und da schauen wir jetzt nochmal drauf.
Was ist passiert? In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gab es in Amsterdam ein Europa League Fußballspiel zwischen den Clubs Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv. Also ein niederländischer Club gegen den israelischen Club.
Genau, nach dem Spiel haben dann pro-palästinensische Demonstrantinnen israelische Fans angegriffen. Davon gibt es richtig viele Videos auf den sozialen Netzwerken. Auf denen kann man sehen, wie israelische Fußballfans von einem Mob durch die Straßen gejagt werden und verprügelt werden. Dabei sind dann so Rufe wie Free Palestine zu hören und laut den niederländischen Behörden mussten danach 5 Menschen ins Krankenhaus, mindestens 20 Fans wurden leicht verletzt, 62 Menschen wurden festgenommen und zur Sicherheit hat Israel danach um die 3000 Menschen mit Sonderflügen ausgeflogen.
Was dann erst so nach und nach klar geworden ist, es gab auch schon vor dem Spiel Stress und zwar sollen da israelische Fußballfans randaliert haben und pro-palästinensische DemonstrantInnen provoziert haben. Und davon gibt es auch Videos auf Social Media, unter anderem auch sogar von niederländischen ReporterInnen. Das rechtfertigt natürlich überhaupt nicht die Gewalt, die später da passiert ist, muss aber eben auch miterzählt werden, weil da offensichtlich beide Seiten dran beteiligt waren. Seit dem Wochenende gibt es jetzt noch mehr Randale in Amsterdam und Leute haben irgendwie Straßenbahnen in Brand gesetzt und große Prügeleien auf der Straße angezettelt. Aber man kann noch nicht so genau sagen, inwiefern das jetzt wirklich was mit dem Nahostkonflikt zu tun hat oder ob das vielleicht einfach Hooligans sind. Das ist eben alles noch nicht geklärt.
Genau, was vielleicht nochmal interessant ist, die Nachricht, die ist ja am Wochenende dann durch die Welt gegangen und hat echt viele Leute auch empört und bestürzt. Gleichzeitig sind aber eben auch super schnell falsche Bilder und falsche Informationen in Umlauf geraten und zwar nicht auf TikTok und so, sondern in allen großen Medien eigentlich. Also zum Beispiel haben die Bild, aber eben auch die ARD und die Tagesschau sehr schnell berichtet, dass junge arabische Männer die israelischen Fußballfans angegriffen haben. Und dabei wurden dann aber Bilder von den israelischen Maccabi-Fans gezeigt, wie sie am Tag zuvor in der Stadt randaliert haben. Also man hat die Überschrift quasi, junge arabische Männer randalieren und in Wirklichkeit sieht man aber israelische Menschen randalieren und im Endeffekt ist ja eben beides passiert, aber das, ja, das war am Anfang super polarisierend und die Berichte waren dann teilweise, hatten falsches Videomaterial und so, das war schon ein bisschen kritisch. Die Tagesschau hat es, glaube ich, sehr transparent aufgearbeitet, bei dem Axel Springer Konzern fehlt diese Aufarbeitung, soweit ich weiß.
Danach stand auf jeden Fall die grüne Bürgermeisterin von Amsterdam ganz schön unter Druck. Einmal innenpolitisch, also zum Beispiel von der jüdischen Gemeinde, die hat einfach direkt ihren Rücktritt gefordert. Aber auch von außen, also von der israelischen Regierung, gibt es Druck, weil die wirft der Stadt jetzt vor, nicht ausreichend gemacht zu haben. Das Spiel war nämlich von Anfang an als Risikospiel eingestuft worden und es gab auch extra viel Polizei vor Ort. Und zum Beispiel soll Israel auch davor schon vor Angriffen gewarnt haben. Deswegen gab es jetzt auch am Dienstagabend dazu eine Sitzung im Amsterdamer Rathaus, wo die Vorfälle aufgearbeitet wurden.
Genau, und gestern Abend, also am Donnerstagabend diese Woche, war das nächste Auswärtsspiel von Maccabi Tel Aviv, diesmal in Paris. Wegen diesen Vorfällen in Amsterdam, da hatten die französischen Sicherheitsbehörden richtig große Sorgen, dass es da auch zu Gewalt kommen kann. Es gab eine riesen Diskussion in Frankreich. Es ist aber am Ende alles gut gelaufen. Es gab nur eine ganz kurze Auseinandersetzung zwischen ca. 50 Fans. Die wurden aber nach 2 Minuten von der Polizei aufgelöst.
Wir kommen zu einem Skandal rund um die Band Jeremias, der diese Woche sehr viel diskutiert wurde. Die Band, die macht Deutschpop, bisschen so ähnlich wie Giant Rooks oder Provinz. Und die hat letzten Freitag ein Musikvideo veröffentlicht, das indirekt zu sehr viel Drama geführt hat.
Ja, es geht nämlich gar nicht um die Musik, sondern um den Fotografen, der das Musikvideo gedreht hat oder mit da beteiligt war. Gegen den gibt es nämlich krasse Vorwürfe, die, Achtung, von uns bisher nicht final geprüft werden konnten. Daher sind es bisher viele Gerüchte, die aber eben groß besprochen werden im Internet und deswegen reden wir hier drüber und versuchen es so ein bisschen aufzuräumen. Der Fotograf soll, so viel kann man sagen, seine Macht missbraucht haben. Und der heftige Vorwurf dazu ist, dass er Frauen, teilweise minderjährige Frauen, Konzerttickets klargemacht haben soll oder Gästelistenplätze, wenn sie ihm Nacktbilder schicken.
Wir versuchen jetzt mal die Timeline aufzurollen, das ist nämlich alles ganz schön verwirrend. Also die Band, die hat direkt am Samstag dann ein Statement per Insta-Story veröffentlicht und gesagt, sie kennen die Vorwürfe wegen Machtmissbrauch schon seit Anfang August. Da hätten sich nämlich auch schon mehrere Betroffene gemeinsam an die Band gewendet. Und Jeremias sagt auch, dass sie die Zusammenarbeit mit dem Fotografen dann erstmal beendet hätten, aber sie hätten das intern zusammen mit einer Diversity-Beraterin aufgearbeitet und deswegen würden sie jetzt wieder mit ihm zusammenarbeiten. Also das war das erste Statement.
Genau, surprise, surprise. Es kam nicht so gut an, dass sie das einfach intern aufgearbeitet haben. Vor allem auch, weil Jeremias auf mich bisher immer so ein sehr positives Image hatten und sehr empathisch und sensibel in ihren Texten waren. Und dann arbeitet man aber nach 3 Monaten wieder mit Leuten zusammen, die mutmaßlich ihre Machtpositionen missbrauchen, um an vielleicht sogar an Nacktbilder zu kommen und sagen einfach nur, dass es eben eine Aufarbeitung gab, ohne dass man dazu mehr erklärt und auch, was bei der Aufarbeitung rausgekommen sein soll und so. Also das wirkt halt alles so, als wäre diese Männerfreundschaft zwischen Fotograf und Band dicker als der Sexismus, der Machtmissbrauch und das ganze Leid der Betroffenen.
Das Ganze ging aber dann nochmal weiter. Es gab natürlich dann nach diesem Statement sehr viel Medienaufmerksamkeit für den Fall und auch auf TikTok wurde richtig viel darüber gesprochen. Und am Mittwochabend kam dann nochmal ein Statement von Jeremias. Die Band gibt da drin ein bisschen mehr Details bekannt und diesmal gibt es auch eine anonyme Instagram-Seite, die genannt wird. Und die soll nach eigenen Angaben von den Betroffenen erstellt worden sein, die sich eben bei ihnen gemeldet hätten.
Ja, das Interessante ist dabei, beide Statements sind sich in einem entscheidenden Punkt einig. Sie sagen nämlich, ja, es gab Machtmissbrauch. Sie sagen auch, dass es ein Fehler war, dass die Band mit diesem Fotografen so schnell wieder zusammengearbeitet hat. Aber diese Nacktfoto-Vorwürfe, von denen hätte die Band nichts gewusst und auch die Betroffenen berichten was anderes. Die sagen, dass sie angeschrieben und Jobchancen, Gästelistenplätze und Zugang zum Backstage versprochen hätten. Es soll dann auch zu mehr gekommen sein, also zu Intimitäten, aber angeblich einvernehmlich. Also so dieses, gab es wirklich dieses Angebot Nacktfotos gegen Gästelistenplatz? Das ist so ein bisschen die Frage. Laut Jeremias wurden diese Nacktfoto-Vorwürfe nicht von den Betroffenen erhoben, die sich wegen dem Machtmissbrauch bei der Band gemeldet hatten. Die müssen woanders hergekommen sein. Die Betroffenen von der Instagram-Seite sagen sogar, dass es ihnen Angst mache, wie ihre Vorwürfe verdreht werden würden und dass sie es schrecklich fänden, dass sich Leute auf Social Media berufen fühlen würden, dazu etwas zu sagen, wenn sie selbst nicht mehr darüber wissen. Wir sind gerade noch dran, eben diese Vorwürfe zu prüfen. Eine der TikTokerinnen, die darüber berichtet hat und auf die sich viele andere berufen, sagt, dass sie mit einer Minderjährigen in Kontakt ist, die betroffen ist und eben diese Nacktfotos schicken sollte im Tausch gegen Gästelistenplätze. Mit der konnten wir aber persönlich noch nicht reden, deswegen können wir das nicht verifizieren bis zu diesem Zeitpunkt. Die Band Jeremias hat uns mittlerweile aber auch geantwortet, beziehungsweise ihr Anwalt. Und dieser Anwalt sagt, dass sie juristisch gegen diese Medienberichte und TikToker vorgehen.
Also wir wissen nicht, ob es vielleicht noch andere Betroffene gibt, die eben was anderes erlebt haben als das, was diese Gruppe da erzählt hat. Und wir wissen natürlich auch nicht, was zum Beispiel mit diesen einvernehmlichen Intimitäten gemeint ist. Weil ich habe mir dann schon auch gedacht, wenn das ja in einem offensichtlichen Machtgefälle stattgefunden hat, dann kann man vielleicht doch auch gar nicht so sehr von Einvernehmlichkeit sprechen. Also das ist jetzt nur meine Theorie, das ist natürlich auch nicht bestätigt.
Ja.
Also im Endeffekt gibt es weder genügend Beweise dafür, dass die Leute auf TikTok Recht haben, noch Beweise dafür, dass sie Unrecht haben. Und ich finde bei dem ganzen Thema einfach, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, die wenigsten trauen sich, sowas öffentlich zu machen, weil es eben so viel Stress und Scham bedeutet. Und es ist super unwahrscheinlich, dass sich jemand sowas gibt, wenn es nicht wirklich auch passiert ist. Und es ist aber trotzdem natürlich auch klar, dass man mit sowas richtig, richtig, richtig vorsichtig umgehen muss und da wirklich auf jede einzelne Formulierung achten muss. Also
und auch klar sein muss, was ist hier gerade der Vorwurf? Ist es Machtmissbrauch oder ist es wirklich so Machtmissbrauch mit Nacktfotos von Minderjährigen und so? Das sind ja alles dann nochmal verschiedene Krassheiten, die da diskutiert werden.
Ich würde jetzt nicht verschiedene Formen des Machtmissbrauchs gegeneinander aufwiegen wollen, weil wir eben, wie gesagt, nicht wissen, was da passiert. Aber für mich ist der Punkt, wenn es dann am Ende eigentlich nur noch darum geht, dass so viel Gossip stattfindet und dass die Unglaubwürdigkeit von der Berichterstattung im Zentrum steht, dann ist das auf jeden Fall kein Punkt für die Betroffenen, die so mutig waren, das überhaupt zu thematisieren. Und also ich finde, ob es jetzt Nacktfotos oder irgendeine andere Art von Machtmissbrauch waren, das ändert ja auch nichts an der Tatsache, dass es in der deutschen Musikbranche immer noch super oft jede Menge sexistische und sexuelle Übergriffe gibt und auch andere Arten von Machtmissbrauch. Und das ist ja eigentlich das Thema, über das berichtet werden muss. Und da gab es vor kurzem übrigens auch erst einen Insta-Post von der Seite Music Me Too Deutschland, in dem Betroffene zu Wort kommen, die eben auch sowas bei einem Musikvideodreh erlebt haben. Und das finde ich auch richtig heftig. Das kann man sich auf jeden Fall auch nochmal angucken, wenn man es verkraften kann.
Ich habe das Gefühl, gerade solche Fälle häufen sich gerade wieder mehr. Also jetzt in den letzten 2 Tagen ging auch noch so ein Post rum über Sexismus und so Machtmissbrauch im Tattoo-Studio, was auch wieder heftig ist und so. Also
ja, das sind halt so Spaces, in denen so einfach keine wirkliche soziale Kontrolle stattfindet oder alle denken, na, das ist schon okay, so wie es ist. Und ja, ich glaube, das ist auch super schwierig, sich dann tatsächlich auch ein Herz zu fassen und das auch anzusprechen, vor allem, wenn es um so Nuancen geht und es eben nicht der eindeutige Missbrauch war, sondern vielleicht eben einfach auch was Zwischenmenschliches.
Voll. Ich glaube, es ist wichtig, darüber zu reden. Es ist dabei vor allem wichtig, glaube ich, den Betroffenen zuzuhören. Und ich will nur nochmal sagen, wenn man Vorwürfe öffentlich thematisiert, gerade solche strafrechtlich sehr relevanten Vorwürfe, dann muss man ganz bestimmte Regeln einhalten und das als Tatsachen zu verkaufen, wie das bei TikTok teilweise passiert ist, ist nicht so smart, weil dann kommen eben die Anwälte aus dem Karton gehüpft und erzählen einem, was man alles falsch gemacht hat und dann kann es richtig Stress geben. Deswegen sind wir hier auch immer bei solchen Themen so sehr, sehr darauf bedacht, alle Seiten abzubilden und sehr viel Konjunktiv zu benutzen.
Ja, wir haben uns das schwerste Thema auf jeden Fall fürs Ende aufgehoben. Das war es aber jetzt mit den großen News.
Schwerste Thema nach den USA, nach Deutschland, Neuwahlen, Ampel, Stress, Regierung.
Ich würde sagen, das heikelste Thema.
Das stimmt.
Vielleicht. Ich bin jetzt gerade ein bisschen erschöpft.
Ja.
Aber wir drehen jetzt nochmal eine kleine Runde Kurz-Kurz-News. Und wir haben diese Woche 3 Fails rausgesucht für euch. Den ersten hat sich der Puppenhersteller Mattel geleistet. Mattel, das ist ja die Firma, die hinter der Barbie-Puppe steckt. Und die haben auf Verpackungen von Barbies aus Versehen den Link zu einer Pornoseite abgedruckt. Das waren so Special Barbies zum Film Wicked. Und hinten auf der Verpackung ist ein Link und der sollte eigentlich zur Webseite vom Film führen. Aber Leuten ist dann aufgefallen, dass er stattdessen zu einer Pornoseite führt, die auch Wicked heißt. Mattel hat wohl einfach ein Wort vergessen und zwar Movie. Also es hätte halt eigentlich wickedmovie.com heißen sollen und nicht einfach nur wicked.com. Und viele Leute fanden das witzig. Andere sind empört, dass sowas bei einem Spielzeug passieren kann. Mattel selbst hat sich jetzt auf jeden Fall für den Fehler entschuldigt. Und anscheinend haben die auch die noch nicht verkauften Puppen erstmal aus den Läden genommen. Die gab es auch nur in den USA und auch nur in ein paar ausgesuchten Läden. Aber es gibt natürlich jetzt schon Leute, die versuchen, das als teures Sammlerstück zu verkaufen für $250.
Und die Frage ist, finde ich immer noch, war das wirklich ein Fail oder haben die das vielleicht auch ein bisschen extra gemacht, damit so Podcasts wie wir und alle möglichen anderen darüber reden?
Fände ich auf jeden Fall nicht so schlimm.
Wäre smart auf jeden Fall, denke ich mir auch immer, bei so richtig smarten Marketingkampagnen. Wenn's extra war, dann hey, habt ihr euch was Gutes einfallen lassen. Der zweite Fail, der war auf jeden Fall nicht extra, und zwar ist der beim Jurastaatsexamen in Hessen passiert. Da wurde nämlich letzten Freitag bei einer Klausur aus Versehen ein Teil der Lösung gleich mitverteilt. Diese Klausur, die musste dann relativ fix abgebrochen werden. Wir fragen uns alle, wer ist der Mensch, der dann so sich gemeldet hat und gesagt hat, ey, hier ist ein Teil der Lösung abgedruckt.
Oh nein, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht.
Ja, wobei, ich weiß nicht, wem es dann am Ende aufgefallen ist, aber es wäre ja noch ärgerlicher, wenn alle diese Klausur 5 Stunden lang geschrieben hätten und dann danach wird dann so gesagt, so, oh nee, können wir nicht werden.
Ja, das stimmt auch.
Es betrifft auf jeden Fall 172 hessische Jura-ReferendarInnen und die haben jetzt in den letzten 2 Wochen übelsten Stress gehabt, weil dann hat man ja immer 8 Klausuren, die man in 2 Wochen schreiben muss, alle 5 Stunden lang und so. Und dadurch, dass die eine jetzt abgebrochen wurde sie am Mittwoch nachgeholt und das hat dann dazu geführt, dass die jetzt 5 Klausuren in 5 Tagen schreiben mussten, jeweils 5 Stunden lang. Und das heißt, sie hatten wenig Zeit zur Erholung, haben dafür jetzt 30 Minuten on top gekriegt ab Mittwoch für jede Klausur, damit sie ein bisschen Pause haben können, weil anscheinend, die schreiben dann ja 5 Stunden durch, ne, mit der Hand schreiben sie dann.
Ja, Sehnscheidenentzündung ist ein Ding.
Und die meisten nehmen dann tatsächlich Schmerzmittel zwischendrin, weil das einfache weh tut ab irgendeinem Zeitpunkt. Und ich finde es alles so, das wirkt alles nicht so smart. Und ich habe da so ein bisschen rein recherchiert Anfang der Woche und mit dem hessischen Justizministerium und so geredet, mit ganz vielen Studis oder Referendarinnen aus Hessen. Was ich überraschend finde, ist, wie verhasst dieses Justizprüfungsamt ist. Also die scheinen wirklich regelmäßige Fails zu haben, mit Leuten falsche Noten mitteilen, mit irgendwie irgendwelche random Orte auszuwählen, dass man dann irgendwie im Bahnhof schreibt und so. Also ist so ganz komisches Zeug. JPAs, Justizprüfungsämter, sind auf jeden Fall Feinde von Jurastudenten.
Ein Fail geht noch. Wirtschaftsminister Robert Habeck war bei einer Tech-Konferenz in Lissabon und musste dann deutlich länger bleiben, als er eigentlich geplant hatte, weil sein Regierungsflieger technische Probleme hatte. Habeck war mit dem brandneuen Flieger Kurt Schumacher unterwegs, der erst 5 Monate alt ist, aber Pannen von Regierungsfliegern, das ist ein Thema, was gar nicht
wirklich, das kommt ständig
neu ist. Das kam nämlich allein letztes Jahr schon 2-mal vor und die Bundeswehr hatte auch deshalb gerade erst ältere Flugzeugmodelle ausgemustert und jetzt hat er schon wieder eine Panne, aber davon will das Verteidigungsministerium nichts wissen. Die sagen, die seien ganz normal auf dem technischen Niveau einer renommierten Airline. Das würde einfach daran liegen, dass die Flotte kleiner ist und dann könnten halt kaputte Flugzeuge nicht so schnell ausgetauscht werden wie jetzt bei einer großen Airline. Und deswegen wirkt das dann so, als würde das öfter vorkommen. Und außerdem würde halt bei Pannen von PolitikerInnen auch einfach viel mehr darüber berichtet werden. Für Habeck war der Flugzeugfail aber jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm. An seiner Stelle würde ich auf jeden Fall auch lieber in Lissabon chillen, als bei der ersten Kabinettssitzung nach dem Bruch der Ampel dabei zu sein.
Da weiß ich nicht. Im Wahlkampf ist es, glaube ich, schon ganz gut, ein bisschen Medienpräsenz zu haben,
aber
als mit einem Fail in die Nachricht
zu kommen. Aber war bestimmt auch unangenehm.
Ja.
Und ganz am Ende gucken wir jetzt nochmal, welche Themen nächste Woche wichtig werden. Und da haben wir nur einen Feiertag mit dabei.
Den besten Feiertag.
Den besten Feiertag, den Buß- und Bettag oder Buß- und Betttag, wie ich ihn gerne nenne, weil man nämlich da im Bett bleiben soll. Aber nur in Sachsen.
Soll. weil man da im Bett bleiben soll.
Nein, soll nicht, aber kann, wenn man möchte.
Man darf.
Bussi und Betttag, genau. Das ändert aber nichts daran, dass wir am Freitag mit einer neuen Folge rauskommen.
Genau, das ist der einzige Feiertag, den es nur in Sachsen gibt. Also haha an alle in Restdeutschland.
Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Und danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Berit.
Ich bin Leo. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier in dieser Woche den Fuchs. Ciao.
Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Gib mal die Fernbedienung. Nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige. Aber Werbung ist endlich vorbei. Es geht weiter. Okay, wenn euch diese Sätze bekannt vorkommen und ihr euch besser an eure Lieblingsserien-Intros erinnert als an die Namen eurer Eltern oder Grundschulfreunde, dann ist dieser Podcast was für euch. Hey, ich bin's, Cuddy, aka Cold Mirror, und ich liebe es, Dinge bis ins kleinste Detail zu analysieren. Und in diesem Podcast setzen wir uns zusammen aufs Sofa und ziehen uns nochmal die Serien unserer Kindheit rein. Wir reden über das, was wir alle gesehen haben, aber dabei nicht gesehen haben. Es geht um Dreharbeiten behind the scenes, um kleine Details im Hintergrund, verrückte Fantheorien und manchmal auch um Skandale. Das war so schlimm, dass die Folge nicht nur in England, sondern international verboten wurde. Also schnappt euch eine Schüssel Cornflakes und schaltet hier euren neuen Lieblingskanal ein, Telecuddy.